Hallo! Spannende Kiste im Moment, Sport. Ich bin Patrick Hoch und habe Oliver Dütschke bei mir, denn wir reden heute über eben nicht die obligatorischen Wintersportarten, Fußball und so weiter, sondern um vieles andere und ein wenig um Fußball.
Aber erstmal hallo, auch von meiner Seite. Guten Tag. Ja, Sport mal diesmal nicht, weil wir haben ja in dieser Woche eigentlich nur ein Drittligaspiel gehabt als Nachholbegegnung, sonst war ja mal Pause. Und Wintersport ist ja eigentlich, ich weiß gar nicht, ob irgendeiner noch irgendwas macht, der Skier oder Schlittschuhe oder irgendwas unter den Füßen hat. Ich glaube auch nicht, aber überall, wie du sagst, ist es spannend. Geht ja schließlich in Finals, geht um Playoffs oder ob man in die Playoffs kommt.
Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, süddeutsche Meisterschaften, Meisterschaften hier und nöcher.
Dann gibt's da noch Turniersiege und hier noch Weltrekorde. Es ist ein Wahnsinn. Gut, dass es uns gibt. Wir sortieren das mal, glaube ich, ne? Wir fegen mal alles zusammen.
Wir gucken mal, was
das Wichtigste ist und holen das mal da raus. Ne? Recyceln das für euch.
Tag. Ja, was machen wir denn? Wir machen irgendwas mit einer Matte, unter die wir nichts kehren. Dann Badehose. Steht auf meinem Zettel. Soll ich mitbringen?
Ja.
Angekleidet werden wir auch noch. Gibt Awards.
Und
mehrere Sportarten in einem quasi.
Das ist ja heute verrückt. A crazy show, würde ich mal sagen, ne?
Ja. Ohne die üblichen Verdächtigen. Quasi.
Ob das gut geht? Nein, wir sind nicht in 3 Minuten fertig. Es wird wieder eine schöne, knackige Sportstunde. Definitiv. Und wir fangen, wie letzte Woche auch diesmal mit dem Sportler der Woche an. Denn Gratulation, Applaus von allen Seiten. Jan-Lennard Struff hat es geschafft, hat ein Turnier gewonnen in München bei gefühlten minus 10 Grad und Schneesturm. Egal, Wetter war ihm egal. Er hat das Turnier gewonnen. Chapeau.
Da war es nicht. Also die Klamotten, die er anhatte, sahen schon eher nach Winter aus als nach Hochsommer.
Ja, das war Mitte April. War natürlich bitter, was das Wetter angeht. Aber der Jan-Lennard Struff hat es geschafft mit 33 Jahren. Und nach 218 Tennisturnieren hat er ein Turnier gewonnen.
Tennisturnieren, genau. Hat er dann endlich mal ein Turnier gewonnen und hat nicht gesagt, war schön bis hierhin, sondern kann ich ein Foto machen?
Genau. Hat bei den BMW Open ein Auto gewonnen. Ich frage mich, welche Marke? Komme ich jetzt nicht drauf?
Weiß ich nicht.
Ein bisschen Preisgeld, nachdem man den US-Boy Taylor Fritz in 2 Sätzen geschlagen hat. Und wie du sagst, er war ja schon mal im Finale insgesamt 3-mal, nämlich schon mal in München vor 3 Jahren, in Stuttgart und in Madrid im letzten Jahr jeweils. Und hat er mal verloren, jetzt hat es geschafft, er ist ein ATP-Champion. Glückwunsch!
Ja, und
das
war
unsere Hoffnung, auch wenn es wenn das Wetter besser wird, dass wir ein tolles Tennisjahr kriegen mit Jan-Lennard Struff und mit Alex Zverev. Das wäre doch cool. Und den anderen Kollegen, die hat ja auch letzte Woche Patrick Kühn bei uns gesagt, wen er da noch so alles sieht. Also wir drücken allen Tennisprofis die Daumen.
Haben wir ja bei Olympia auch wieder das Glück, dass die beiden aufeinandertreffen am Ende.
Ja.
Gab es ja früher dereinst schon mal zu Zeiten von Boris Becker.
Und dann Michael Stich.
Genau, dass man da dann aufeinander traf während Olympia.
Wir gucken mal. Olympia heute übrigens ein großes Thema in der Sportstunde. Aber nicht gerade Medaillen, Awards gab es schon am Montag in Madrid, die sogenannten Laureles Awards.
Und Boris Becker natürlich war auch da.
Boris Becker war auch da, so schließt sich der Kreis. Wer jetzt nicht unbedingt weiß, was das bedeutet, den Laureus Awards, habt ihr Fragen? Ihr bekommt die Antworten. Für Fakten ist ja bei uns Markus Höfel mit seinem Sportsflash verantwortlich. Hört mal rein.
Am Dienstag wurden zum 25. Mal die Laureus World Sports Awards in Madrid verliehen. 5 Hot Facts. Preisträger. In 8 Kategorien wurden die weltweit prestigeträchtigsten Awards verliehen, unter anderem an Novak Djokovic als Sportler des Jahres und Jude Bellingham als Durchstarter des Jahres. Academy, 69 der größten Sportlegenden bilden die Jury des Preises, darunter Boris Becker, Mika Häkkinen, Michael Johnson und auch eine gewisse Maria Höfl-Riesch. Reichweite, das Spektakel wurde weltweit in über 180 Ländern live übertragen. Stifter und Partner Mercedes-Benz und Richemont sind die Gründungspartner, zudem unterstützen IWC Schaffhausen und Mont Blanc als Global Partner die Larios Aktivitäten. Und die Sports for Good Foundation. Spenden und Erlöse von bisher mehr als 150 Millionen Dollar kommen ca. 250 Larios-Projekten in über 50 Ländern zugute. Mehr als 6 Millionen Kinder profitierten davon bisher. Meine Meinung dazu, wie einst Nelson Mandela sagte, Sport has the power to change the world.
Das sagt er übrigens, nachdem Südafrika Rugby-Weltmeister geworden ist.
Na, siehst du. Also ein feines Event. Vielleicht kriegen wir auch mal irgendwann mal einen Award dort. Vielleicht. Aber apropos Award, vielleicht kriegen wir ja den Deutschen Podcastpreis.
Wer weiß.
Wer weiß, wir sind nominiert. Klickt da rein. In der Beschreibung wird der Link stehen. Und je mehr klicken, desto größer ist die Chance, diesen wunderschönen Preis zu gewinnen. Und wir wären glücklich.
Ja, der Steff macht sich so hier in der Vitrine oder so mit Sicherheit.
Ja, super. Der ist, ich weiß gar nicht, ist das ein 2-Meter-Pokal? Ich habe keine Ahnung. Oder ist so groß wie ein Überraschungsei? Ich weiß es nicht.
2 Meter aus Sperrholz und Rosenblech, wie das Handy kriegt.
Wir warten ab, also wäre lieb, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. So, Olympia haben wir gesagt und keine Olympia ohne schöne Klamotten, also jetzt nicht bei den Zuschauern, sondern bei den Aktiven. Die deutschen Olympioniken wurden eingekleidet. Früher durfte man da ja auch als Redakteur hin und durfte die ganzen Sportler und Sportlerinnen belästigen mit wichtigen oder unwichtigen Fragen. Das ist nicht mehr so.
Beim Anziehen zugucken.
Anziehen und zugucken. Der DOSB veranstaltet das und macht dann Interviews und stellt sie dann zur Verfügung. Nichtsdestotrotz haben wir die mal ein bisschen bearbeitet, damit ihr mal wisst, was denn so die Athleten und Athletinnen so von sich geben, auch im Hinblick auf diese Kleidung und natürlich auch im Olympia selbst. Und wir haben uns ausgesucht, Deutschlands beste Sprinterin in der Leichtathletik, die war nämlich vom Mikro, Gina Lückenkämper. Und dann hören wir doch mal, was sie sagt zur Kleidung und zu Olympia. Gina, wie gefällt denn so die neue Kollektion zu Olympia?
Ich muss tatsächlich sagen, von den Farben bin ich mega begeistert. Vor allem, ich bin normalerweise nicht so der wahnsinnige Gelbton-Fan, aber der Gelbton in diesem Jahr, der ist schon ziemlich nice. Also ich bin mega happy mit der Kollektion.
Gibt's denn schon so eine Art Lieblingsteil?
Da war so ein weißer Hoodie mit einem Zipper mit dabei. Und auch die Podiumsjacke, die schwarze mit dieser gelben Kapuze da so als Highlight mit drin, sind schon richtig, richtig coole Teile mit dabei.
Noch knapp 100 Tage bis Paris. Wie ist denn so die Vorfreude auf Olympia?
Ja, 100 Tage bis nach Paris, 100% Vorfreude, ne? Also ich freue mich echt wahnsinnig auf diese Olympischen Spiele. Ich meine, ich habe mir dafür jetzt halt seit Monaten den Hintern im Training aufgerissen, um da halt auch wirklich performen zu können, um fit zu sein. Und das Training läuft richtig gut und ich freue mich einfach richtig darauf, auf diese richtig coolen Olympischen Spiele.
Dann beschreib doch mal, wie ist denn die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2024?
Meine Vorbereitung ist primär mein Training halt in Florida, was ich da mit meiner Trainingsgruppe um Lance Brownman mache und da halt absolviere. Und ich bin jetzt dann noch bis Ende Mai in Florida zugegen und trainiere da noch, mache da auch meine ersten Wettkämpfe. Wir haben jetzt dann Anfang Mai mit der 4x100-Meter-Staffel unsere Olympia-Qualifikation auf den Bahamas bei den World Relays. Von daher, da freuen wir uns natürlich auch drauf, dass wir da mit dem Team dann halt schon mal angreifen können und da halt dann hoffentlich schon mit der Staffel unsere Olympia-Quali dann auch dingfest machen werden. Und ja, freue mich einfach darauf, da noch ein bisschen hart weiter zu arbeiten, weiter zu trainieren, die ersten Wettkämpfe zu laufen, die ersten schnellen Zeiten auf die Bahn zu bringen und dann ganz richtig abgehen.
Team Deutschland fährt mit der Kampagne Jetzt für immer nach Paris. Was war denn bislang dein für immer Moment?
Mein für immer Moment ist eigentlich relativ simpel und zwar mein für immer Moment ist der Sturz nach dem EM-Finale in München bei der Europameisterschaft 2022, weil die Narbe, die ich davon getragen habe, die bleibt für immer.
Könnte es denn in Paris einen neuen Für-Immer-Moment geben?
Ja, Paris 2024 kann auf jeden Fall ein neuer Für-Immer-Moment kommen und ich freue mich da auch schon drauf und ich glaube schon, dass Paris diese Europameisterschaft nochmal toppen kann.
Welche Ziele hast du dir gesetzt?
Zielsetzung ist für mich eigentlich, dass ich das erreichen möchte, was es schon ganz lange im deutschen Frauensprint nicht mehr gegeben hat. Und das ist eine deutsche Frau in einem 100-Meter-Olympiafinale zu sehen. Und ich meine, das möchte an der Stelle ich gerne sein. Das ist so für mich das größte Einzelziel, was ich da erreichen möchte. Weil wenn ich da in so einem Finale auf der Bahn stehe, dann ist einfach alles möglich. Und das ist so für mich das große Ziel, der große Traum, in diesem Einzelfinale zu stehen. Und natürlich halt auch mit der Staffel eine wahnsinnig gute Leistung auf die Bahn zu bringen. Wir haben da unser Dreamteam an Athletinnen, die bereit sind für diese Olympischen Spiele, die sich darauf vorbereiten. Und ich glaube, dass wir da auch nochmal was Großes reißen können.
Allerdings vor Paris gibt es ja noch Rom, denn da ist die Europameisterschaft. Wie wichtig ist denn das Event vor Olympia für dich?
Ja, die Europameisterschaft im Juni jetzt in Rom ist für mich natürlich etwas, was ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Ich habe dann einen Titel zu verteidigen. Das ist natürlich was ich auch ernst nehmen werde. Und es ist tatsächlich für uns in der Leichtathletik, finde ich persönlich, eine ganz gute Vorbereitung auf diese Olympischen Spiele, weil wir da schon mal einmal durch so einen Meisterschaftsmodus in dem Jahr durchgehen können, das Ganze durchlaufen können, mehrere Tage hintereinander Wettkampf haben, vielleicht auch zwei Runden an einem Tag laufen. Und das ist ja alles, was uns am Ende dann auch bei den Olympischen Spielen erwarten wird, was wir da dann halt handeln müssen, womit wir klarkommen müssen, und das Ganze im Vorfeld schon mal zu durchlaufen bei diesen Europameisterschaften und sich damit vorzubereiten auf das Ganze ist für mich eigentlich perfekt.
Die Gina mit ihren olympischen Zielen würden wir uns sehr freuen, wenn wir sie dann im Finale in Paris sehen würden.
Ja, finde ich cool. Ohne Fallen und so.
Und genau, und denkt an dieses Gelb in dieser Kleidung, ne? Vielleicht gefällt es euch auch. Nicht wahr? Das gehört dazu. Finde ich auch. Ist auch wichtig. Genau. Stichwort Leichtathletik.
Bleiben wir bei der Leichtathletik. Genau.
Ja, machen wir doch.
Denn da haben wir den Top der Woche. Denn Amar Duplantis hat mal wieder zugeschlagen. Im übertragenen Sinne. Denn er ist schon wieder Stabhochsprung-Weltrekord gesprungen und hat damit seinen eigenen Weltrekord verbessert. In Xiamen heißt es, glaube ich, in China, ist er mal locker flockig über 6,24 Meter gehüpft. Warum sage ich locker flockig? Die Leute danach kennen 6,24 Meter nur von Maßband, sage ich mal.
Mit Fernglas, genau.
Genau.
Wobei ich mich frage, er ist ja ein Schwede. Heißt der Armand Duplantis? Heißt der Armand Duplantis so ähnlich wie in Litau? Ich habe keine Ahnung. Ist er nicht so ein
schwedischer Name? Ich glaube, dass der Schwedisch sich leicht Französisch ausspricht.
Wahrscheinlich, ne? Svensson oder Johansson oder so wäre einfacher gewesen. Ne? Aber 6,24. Hat zum achten Mal Weltrekord gesprungen, ne? Krass. Hm. Seit 4 Jahren jetzt, Februar 2020, hat er den Franzosen Renaud Lavillenie abgelöst.
Da waren es übrigens noch 6,17 Meter.
Genau.
Wir wissen aber auch. Da hat er mal 7 Zentimeter.
Ich glaube, das war noch nicht der letzte, aber ich frage mich, wie weit kann das gehen? Der Stab wird doch nicht länger oder die. Keine Ahnung, das Material, ich weiß es nicht. Ist nicht irgendwann Schluss?
Ja, spätestens dann, wenn einer aus 7 Metern auf die Matte fällt und nicht wieder aufsteht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich finde das ja eine Wahnsinnshöhe. Wie gesagt, ich wollte noch gucken, das muss ich mal bis nächste Woche, habe ich ganz vergessen, wie viele 6-Meter-Sprünge es überhaupt gab im letzten Jahr. Mal abseits von dem Schweden.
Wie viele Sprünge oder wie viele Leute darüber gesprungen sind?
Ja, wie viele Leute. Das waren wahrscheinlich nicht so viele. Aber der macht dann eben gleich mal Nummer 24 Zentimeter. Aber du kannst ja nachher mal schauen. Du hast ja dein Lexikon hinten, da kannst du mal blättern, ob du da was findest. Wir müssen aber auch, Stichwort 6,24 Meter. unser Athlet, der aus Düsseldorf kommt übrigens, da leben ja wohl nicht nur Gewinner, aber müssen Sie erwähnen, Bo Kandalita-Bere, der deutsche Athlet, war auch dabei in China. Und der hat es noch nicht mal geschafft, die 5,42 Meter, die Einstiegshöhe zu übersprungen. Das nennt man dann beim Stabhochsprung Salto Nullo. Der schafft es nicht, 5,42 Meter. Und der Kollege, sind das sind 82 Zentimeter höher. Ne? Also.
Locker aus der Hüfte quasi.
Also, der Patrick guckt jetzt nach 6-Meter-Springern. Ich sag euch mal, was Flop der Woche ist. Ist dann nicht unser Stabhochspringer, denn es hat sich was getan im Eishockey. Und ich glaube, das ist durchaus ein Flop der Woche. Wenn nicht sogar ein Flop der letzten 2 Jahre. Ein Flop, der es noch toppt. Die Eishockeyspieler der Kassel Huskies sind es nämlich aus der DL2. Um da mal ein bisschen zurückzugehen, fangen wir mal letztes Jahr an. Kassel wird völlig überlegen, Meister in der regulären Saison und geht dann als klarer Favorit in die Playoffs. Was passiert? Sie scheiden in den Playoffs aus, ausgerechnet gegen den hessischen Konkurrenten aus Bad Nauheim. Nix mit Aufstieg. Dann diese Saison, da, ich habe ein Kätzchen gehört übrigens. Ein Miauen, habt ihr es auch gehört? Egal. Dann diese Saison, Kassel will Meister werden. Sieht auch alles gut aus. Im Februar sind sie vorne, haben eine kleine Delle, aber als Spitzenreiter denken sie, ja, wir schmeißen mal den Trainer raus, als Tabellenführer. Wir wollen ja nichts, kein Risiko eingehen. Wir wollen ja in die Playoffs und dann Meister werden. Passt auch, sie kommen in die Playoffs. Sie kommen ins Finale, liegen aber gegen die Eisbären aus Regensburg 2-3 hinten. Was machen sie? Natürlich den Trainer rausschmeißen, logisch. Um dann vielleicht noch den Turnaround zu schaffen. Denkste, die verlieren auch das 6. Spiel. 2-4 steht's bei Best of 7. Kann man Mathe rechnen. Geht nicht mehr. Regensburg ist Meister in der DL2. Kassel wieder nicht geschafft. Sie wollten in die DL 2 Jahre. Haben sie es nicht hinbekommen. Nicht hingekommen. Und aber man muss natürlich noch erwähnen, Regensburg steigt aber nicht deswegen auf, weil sie keine Lizenz beantragt haben, möglicherweise bewusst nicht. Vielleicht ärgern sie sich jetzt aber auch. Dann wäre es auch ein Flop der Woche. Aber wer sich richtig freut, das sind die Augsburger. Die Panther, die haben zum zweiten Mal hintereinander, waren sie Tabellenletzter, wären abgestiegen, aber zweimal haben eben Mannschaften die DL2 gewonnen, die keine Lizenz beantragt haben. So bleibt Augsburg erhalten in der DL.
Ja, die gelten halt jetzt als unabsteigbar. Also, Augsburg wird Letzter, du steigst garantiert nicht in die DEL auf. Auch wenn du jetzt einen Antrag hast. Stabhochsprung. Nochmal kurz.
Ich wollte nur noch Grüße an die Huskies schicken. Ja. Nächstes Jahr vielleicht, alle guten Dinge sind 3 in diesem Sinne. So, Stabhochsprung.
Es gibt genau 3 Stabhochsprunger, Springer über 6 Meter.
Letztes das Jahr. Ist der oder insgesamt?
Allgemein. Echt? Und zwar der Mann, der als erster über 6 Meter gesprungen ist, 1985.
Sergej Bubka. Sergej
Bubka, genau, in Paris. Dann ist lange Sergej Bubka weiter über 6 Meter gesprungen als einziger. Bis 1994, da machte er quasi bei 6,14 Meter Schluss. Dann kam Renaud Lavillin aus Frankreich. Der sprang dann in Donetsk 6,16 Meter. Um dann ab 2020 Armand Duplantis Platz zu machen, der von 6,17 Meter bis 6,23 Meter alles draußen übersprungen hat.
Ich will ja jetzt nicht klugscheißen, Herr Hoch, aber ich glaube, das waren die Weltrekordler. Ich glaube schon, dass irgendein anderer auch mal über 6 Meter gesprungen ist.
Nein, es sind tatsächlich die einzigen, die über 6 Meter gesprungen sind.
Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Krass, hätte ich nie gedacht.
Das scheint so eine magische 5,99 Meter zu geben.
Okay.
In der Halle gibt es übrigens deutlich mehr davon, die über 6 Meter gesprungen sind.
Okay.
Nämlich 5.
Wahnsinn. Und die fallen ja, jetzt kommt Achtung, die fallen ja, wenn sie runterknallen, auf eine dicke Matte. Und schon sind wir beim nächsten Thema. Wir sind wieder bei Olympia. Und diesmal nicht bei den Olympischen Ringen, sondern beim Ringen.
Beim Olympischen Ringen.
Beim genau. Nicht bei den Olympischen Ringen, sondern beim Olympischen Ring. Schön, ne? Gefällt mir. Vor einigen Wochen hat es Sandra Paruszewski geschafft, sich für diese Olympischen Spiele zu qualifizieren. Ein Traum hat sie sich erfüllt, und zwar bei diesem Quali-Turnier in Baku. Und über ihre Gefühle, die Achterbahn spielten, hat sie mal mit uns gesprochen. Sandra Paruszewski. Sandra, es sind noch gut 3 Monate bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Wie oft denkst du an den Eiffelturm, an die Seine, ans Notre Dame, an Paris im Allgemeinen?
Ehrlich gesagt, jeden Tag. Seit ich mich eben qualifiziert habe, realisiere ich das von Tag zu Tag immer so ein bisschen mehr und merke, okay, es wird immer ein Tag weniger, bis es eben für uns losgeht.
Wir hatten hier in der Sportstunde schon einige, die sich qualifiziert haben für Olympia, und ich habe gefragt, auf was freust du dich am meisten? Die einen sagen, ja, Eröffnungsfeier, das Drumherum, und die anderen sagen, auf meinen Wettkampf. Wie ist es denn bei dir?
Ehrlich gesagt auch mehr auf meinen Wettkampf, weil die Eröffnungsfeier kriege ich gar nicht mit, weil wir erst später anreisen, weil wir Ringer eben erst in der zweiten Woche dran sind. Genau deswegen reisen wir da später an und einfach auf meinen Wettkampf, weil das so der Höhepunkt quasi jedes Sportlerlebens, würde ich sagen, ist, an Olympischen Spielen dran teilzunehmen.
Wenn man schon bei Europameisterschaften Medaillen gewonnen hat, was ist da dein sportliches Ziel? Teilnahme ist ja das andere, aber vielleicht der Wettbewerb dann doch wieder auch wichtig?
Meine bestmöglichste Leistung quasi abzurufen und wenn möglich sogar um eine Medaille zu ringen oder eine Medaille sogar zu holen. Es wird zwar extrem schwer sein, weil eben bei uns pro Gewichtsklasse nur 16 von der ganzen Welt, also 16 Besten quasi da dran teilnehmen. Aber mit einem guten Tag habe ich jetzt auch wieder bewiesen gehabt, dass ich auch eine Medaillengewinnerin besiegen kann.
Genau, nimm uns mal mit, Baku, 3 Kämpfe. Wie hast du diesen Aufenthalt in Aserbaidschan erlebt?
Ja, war gut. Wir sind ja schon am Mittwoch angereist, damit wir noch ein bisschen dort quasi akklimatisieren können und uns aufs Gewicht machen konzentrieren können. Am Samstag hatten wir alle dann quasi Wettkampftag. Genau, da davor haben wir uns regeneriert mit Physio, Spaziergängen, mussten Gewicht machen und haben eben dann noch trainiert gehabt. Und am Freitag ging es dann eben los mit den Wettkämpfen.
Hast du einen anderen Druck für dich gespürt, weil im Hinterkopf immer Olympia und Paris drin war? War das ein anderer Wettkampf als für dich sonst?
Ich finde es schwer zu sagen, weil ich versuche immer auf jedem Turnier mein Bestmögliches zu geben. Mein Hauptanliegen an mich selber war an dem Wettkampftag, dass ich einfach Spaß habe und mein Bestes quasi einfach gebe, wofür ich die letzten Jahre so hart trainiert habe. Und das eben zu genießen einfach und dankbar dafür zu sein, dass ich eine Chance habe, an sowas überhaupt dran teilnehmen zu dürfen.
Hast du irgendwann mal in der Zeit in Baku dran gezweifelt? Du hast es ja relativ souverän absolviert.
Ja, so Zweifel hat man davor, meine ich. Also denke ich immer, dass man sich dann schon auch Gedanken macht, ja, wenn man auf die Gegnerin trifft oder die, da malt man sich ja schon so ein paar Sachen aus. Aber am Wettkampftag selber, muss ich ehrlich sein, habe ich wenig an mir selber gezweifelt, sondern gedacht gehabt, ich gebe einfach mein Bestes und zeige meine Stärken und ich versuche da auch keine Zweifel aufkommen zu lassen. Also sobald ich merke, dass es irgendwie ins Negative gehen könnte, versuche ich so schnell wie möglich zu verwerfen und mich selber zu pushen.
Wie war der Moment, als du wusstest, ich habe das Ticket?
Unbeschreiblich, glücklich, erleichternd. Nicht schwer in Worte zu fassen, sagen wir es so. Das muss man als Sportler erlebt haben und nicht, ja, das kann man wirklich schwer, oder ich zumindest schwer in Worte fassen.
Hat man dann jetzt eigentlich noch mehr Bock auf diesen Sport? Gehst du mit noch mehr Leidenschaft, mit noch mehr Freude ins tägliche Training?
Ja, beziehungsweise ich bin ja davor auch schon mit sehr viel Leidenschaft immer ins Training gegangen und man weiß ja, wofür man es tut und weshalb man es macht. Deswegen finde ich, gehört es irgendwie auch ein Stück weit dazu.
Wenn man sich mit Mädchen, jungen Frauen unterhält, die sich für Kampfsportarten entscheiden, ist oft Kickboxen dabei, ist oft Judo dabei. Ringen hört man eigentlich so gar nicht. Wie kommt das?
Mhm. Ist eine sehr gute Frage. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ziemlich spät selber zum Ringen ja dazu gekommen und auch per Zufall durch eine Klassenkameradin, Freundin eben in der Schule. Und die hat mich eben so ins Training mitgezogen gehabt und dadurch bin ich eigentlich ins Ringen gekommen. Da davor habe ich vom Ringen so an sich auch noch nie was gehört gehabt und nichts mitbekommen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass Ringen eher noch eine männerdominierende Sportart ist. Es wird zum Glück auch besser. Also in vielen Nationen haben Frauen, werden gleichgestellt wie die Männer zum Teil. Aber es gibt auch noch einige Nationen, wo Frauen eben sehr hinten dran sind, gar nicht ringen dürfen. Wie in den muslimischen Ländern ist es hauptsächlich der Fall. Genau, und ich denke mal, durch die Erfolge von den früheren Ringern oder damaligen Ringern wird es hoffentlich etwas populärer, auch dass die Sportart Ringen an sich etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt und bekannter einfach wird.
Was hat dich denn da so geflasht, wenn du beim ersten Mal mit deiner Freundin hingegangen bist, auf der Matte warst? Was war denn da so der Moment, wo du gedacht hast, boah, das ist ja cool?
Der Spaß im Training allgemein, weil Ringen ja eine ziemlich vielseitige Sportart ist. Also man muss Ausdauer, Kraft, Koordination und alles Mögliche mitbringen. Und das Training wird an sich nie langweilig und man lernt auch immer was Neues dazu. Also das ist nie so, dass man im Training irgendwann mal ausgelernt hat, sondern man lernt immer wieder neue Techniken oder Griffe und das Training ist auch immer unterschiedlich. Und das war irgendwie das, was, weil es halt auch ganz körperbetont ist, dass es mich halt irgendwie angesprochen hat.
Du kommst vom Turnen, ne? Wie sehr hilft dir das?
Im Turnen, das war eher so Mutter-Kind-Turnen, wo ich davor war. Also. Ich war da auch nicht sonderlich gut, muss ich gestehen. Ich bin im Turnen wirklich erst durchs Ringen wirklich besser geworden, weil ich dann an Kraft dazu gewonnen habe und Körperspannung mehr. Genau, aber ich denke einfach mal, wenn man von klein auf irgendwas macht, körperlich, also irgendeine Sportart, hilft es allgemein schon, weil man einfach ein besseres Körpergefühl entwickelt. Und dann fällt es einem auch später etwas einfacher.
Wir hatten hier in der Sportstunde schon Maxi Klötzer, die sich auch im Amateurboxen für Olympia qualifiziert hat, die im Fliegen boxt. Und dagegen das natürlich auch um das Thema Gewicht. Ist es bei dir, ist es schwierig, in diesen Gewichtsklassen immer dieses Gewicht zu halten? Musst du dran arbeiten oder ist es für dich was Leichtes?
Für mich ist es recht leicht. Ich kann auch gut Gewicht machen. Also ich habe so mein Gewicht, wo ich gut halten kann. Und ich weiß, dass ich für die Wettkämpfe quasi runter abkochen muss, beziehungsweise mein Gewicht reduzieren muss. Und dafür fange ich auch früh genug an, sodass mir das auch ehrlich gesagt gar nicht so schwer fällt.
Wie macht man das, dieses Abkochen?
Abkochen hört sich immer so brutal und hart an. Eben. Das findet auch eher so die letzten maximal zwei Tage, würde ich sagen, davor statt, dass man eben sich dick anzieht, eventuell einen Schwitzanzug anzieht, wo man halt drunter noch mehr schwitzt und halt wenig Flüssigkeit zu sich führt. Also, dass man wirklich viel Flüssigkeit aus dem Körper entzieht, rausgibt und dann aber wenig nachführt. Und dadurch wird man halt eben leicht. Und weil es nicht gesund ist, sollte man das wirklich sehr kurzfristig davor machen und nicht schon eine Woche davor anfangen.
Um auch noch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu haben, du bist Sportsoldatin, ne?
Genau, ja.
Wie sieht das dann aus in so einem Jahr? Wie unterstützen die dich, nicht nur finanziell? Wie oft musst du irgendwas machen in der Kompanie? Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt jährlich immer so Lehrgänge, wo wir besuchen müssen. Und die gehen auch unterschiedlich lang immer. Also von, ich glaube, 3,5 Wochen bis 6,5 Wochen. Also je nachdem, was für ein Lehrgang das ist. Die werden dann auch meistens immer so gelegt, dass das nicht in deine Höhepunkte reinfällt, sondern eher in der Off-Season, also wenn man da ein bisschen Zeitfenster, was Training drumherum angeht, hat. Genau, und da eben besucht man die Lehrgänge und lässt sich da davor auch immer regelmäßig in der Kaserne mal blicken und führt da Gespräche, wird gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob es passt und so weiter.
Aber man könnte sagen, wenn es die Bundeswehr nicht gäbe, könntest du eigentlich nicht auf diesem Level ringen.
Sehr wahrscheinlich nicht. Also es wird schwer. Bevor ich in der Bundeswehr ja war, habe ich ja noch studiert gehabt und parallel dazu noch einen Minijob als Nachhilfelehrerin quasi gegeben. und da dazu noch das Training. Das kann man für eine kurze Dauer quasi machen, aber irgendwann mache ich auch die Luft draußen und da lässt, glaube ich, auch die Leistung nach.
Wann sagst du, es waren für mich gute Olympische Spiele?
Wenn ich mein Bestes gegeben habe und selber mit mir glücklich und zufrieden bin, dass ich weiß, ich habe alles gegeben, egal wie es ausgehen sollte, weil da steckt man ja meistens nicht drin, aber so, dass ich mir nachher nichts vorwerfen kann, ach, hätte ich doch mehr machen können.
Hilft dir auch, ich sag mal, psychologische Hilfe, gerade wenn es so ein großes Turnier, so ein großer Wettkampf ist, holst du dir da Unterstützung oder machst du das mit dir alleine klar?
Ich arbeite auch ein bisschen mit Mentaltrainer so zusammen. Das ist, glaube ich, im Leistungssport unabdingbar. Also da kommt man fast nicht mehr davon weg.
Dann wünschen wir, dass dein Kopf funktioniert, dass dein Körper funktioniert, dass du wunderbare Olympische Spiele erlebst und dass wir uns vielleicht nach Olympia nochmal wiederhören, damit du uns deine Erfahrungen mitteilst, wie es gewesen ist.
Sehr gern, ja.
Danke für deine Zeit. Bleib gesund.
Danke fürs Interview. Ebenso.
Das war die Sandra Paruszewski, die Ringerin. Mehr von ihr im kompletten Interview zu hören, überall downloadbar.
Und im Ring gibt es noch 5 Plätze in 2 Qualifikationsturnieren. In Bischkek, in Kirgisistan, werden diese vergeben und im Mai in Istanbul.
Und wir haben hier übrigens auf der Liste noch Yellow Kramer, der Mann vom Superschwergewicht, der sich damals auch in Baku qualifiziert hat, demnächst hier in diesem Theater. Und ich muss dir leider sagen, mein Freund, du musst Nachhilfe nehmen. Denn verrate mir doch mal, wo steht der deutsche Rekord im Stabhochsprung?
Bei 6 Meter und 1.
Hast du auch geguckt. Björn Otto 2012.
Ja.
Gibt es vielleicht auch noch mehr 6 Meter Springer als die 3, die du nanntest?
Ja, allerdings ist in der Liste eine ganze Menge nicht offiziell gültig, weil in Höhe
ist ja
die Mexico City.
Genau. Und war vielleicht keine Stange, sondern nur ein Seil, was da hing oder ja, Luftschlange Beispiel. Oder, ne? Ja. Mhm. So, Patrick Hochstab, Hochsprung, Note 4 minus, Nachhilfe, nächste Woche abfragen. So, ich habe mal kurz was notiert. Weiter geht's. Wir bleiben ja auf der Matte, ne? Denn du hast dich ja auch mit einer Athletin beschäftigt, die bei Olympia dabei sein wird. Wahrscheinlich. Aber nicht Ringen.
Ja. Nee, sondern Judo. Mhm. Da ist sie tatsächlich ja im Moment die beste Deutsche im Judo. Und damit so mit einer Hand an der Olympia-Qualifikation. Anna-Maria Wagner, mit der habe ich mich unter anderem über Olympia und wie sie dazugekommen ist und so weiter unterhalten. Hallo, ich habe hier Anna-Maria Wagner, eine Judoka in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Wie ist denn dein Weg zum Judo oder im Judo, sagen wir es mal so?
Hallo, erstmal auch von mir. Ja, ich habe mit 7 Jahren angefangen. In der 2. Klasse gab es eine Judo-AG, habe da teilgenommen, fand es irgendwie ganz cool und habe mich dann im Verein angemeldet.
Und dann hast du weiter gejudot so ungefähr und dich nach oben gearbeitet, bis dahin, wo du quasi auch gegen andere antreten durftest.
Ja, genau. Also habe dann irgendwie gemerkt, dass es mir echt viel Spaß macht, dass ich diesen Zweikampf gern habe und dass ich ganz gut bin. Und dann kamen immer mal wieder ein paar schöne Medaillen und dann war für mich klar, ich will noch eine schönere, noch eine bessere. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich mich dann quasi auch für den Leistungssport entschieden habe und für den Traum Olympische Spiele.
Olympische Spiele. Bei den letzten Olympischen Spielen warst du ja auch dabei und hast tatsächlich Bronze geholt und du bist auch so allgemein nicht ganz unerfolgreich. Wie sieht denn dein Ziel für die nächsten Olympischen Spiele aus, sag ich mal?
Erstmal ist mein Hauptziel natürlich zu den Spielen zu fahren und mir das Ticket zu lösen. Aktuell läuft noch die Qualifikation. Und wenn ich das Ticket in der Hand habe, dann ist ganz klar mein Ziel Gold. Also ich würde sehr, sehr gerne da nochmal einen drauflegen und einfach den Traum vom olympischen Gold mehr erfüllen.
Tatsächlich wäre doch Gold, wenn ich das so richtig interpretiere, eigentlich nur ein Sieg mehr, oder?
Ja, genau. Also ich habe ja damals das Halbfinale verloren und habe dann um Bronze nochmal gewonnen. Genau, diesmal müsste man Halbfinale gewinnen und dann natürlich Finale auch.
Vorher, sagtest du, ist ja auch noch die Olympia-Qualifikation oder die läuft noch. Dazu zählen ja auch die Judo-EM in Zagreb und die WM in Abu Dhabi. Was hast du denn da halt quasi noch vorher vor den Olympischen Spielen?
Ja, im besten Fall gewinnen. Das ist natürlich jetzt immer einfacher gesagt wie getan, aber ja, mein Ziel ist einfach, in einer guten Form da anzureisen, sich gut zu präsentieren und in meinem Kopf fahre ich gar nicht zu einer EM und einer WM, sondern ich fahre einfach zu einem Turnier. Ich will meine beste Leistung abrufen, wie bei jedem einzelnen Turnier, wo ich hinfahre. Ich möchte immer oben stehen, das ist immer ganz klar mein Ziel, deshalb ändert sich da für mich von der Zielsetzung gar nichts, sondern ich fahre hin, ich will gewinnen, ich gebe alles dafür und dann werden wir sehen, was rauskommt.
Ich meine, nun sind das Zagreb, Abu Dhabi, Paris. Dann hast du noch ein paar andere Destinationen, sage ich mal, im Laufe des Jahres, zu denen du hin müsstest. Wie bereitet man sich denn da als Judo-Kämpfer vor? Weil das sind ja Zeitverschiebungen, komplett andere Kulturen, komplett anderes Wetter auch. Also Abu Dhabi und Zagreb sind wahrscheinlich komplett andere Klimazonen. Wie bereitet man sich denn darauf vor oder fährt man da einfach hin und guckt mal, was passiert?
Also ich glaube, klimatechnisch bereite ich mich jetzt nicht krass vor. Ich meine, Judo findet in der Halle statt. Jede Halle ist meistens klimatisiert, also da ist dann irgendwie immer das gleiche Klima vor Ort. Von den Zeitzonen, also gerade wenn es jetzt dann Richtung Abu Dhabi geht, dann reisen wir in der Regel schon ein bisschen früher an, um einfach ein bisschen besser in die Zeitzone reinzukommen. Oder man ja passt mich manchmal vorher schon ein bisschen zu Hause an, um einfach dann zu gucken, ja, ich gehe ein bisschen früher ins Bett, ich stehe ein bisschen früher auf, sind so Kleinigkeiten. Ja, aber ansonsten, ich nehme die Wettkämpfe wie jeder anderen.
Nun bist du im Moment Dritte der Weltrangliste, also somit quasi unser Aushängeschild im Judo. Merkt man das zumindest in der Judo-Blase oder überhaupt nicht?
Finde ich schwierig zu beantworten, weil ich persönlich nehme es nicht wahr, aber ich sehe mich auch nicht so. Also natürlich ist mir bewusst, ich bin eine gute Judoka, ich habe viel erreicht, ich bin ein Vorbild für andere, aber es fällt mir trotzdem schwer, mich manchmal in dieser Rolle zu sehen, dass andere mich so sehen, wie ich vielleicht früher andere gute Judoka gesehen habe. Deshalb, ich habe mich nicht verändert, ich bin immer noch die gleiche. Ich nehme es nicht wahr und ich achte ehrlich gesagt aber auch gar nicht darauf.
Wir haben ja gerade gesagt, Judo-Blase und so weiter. Nun kannst du, glaube ich, von der Judo-Blase alleine nicht wirklich leben und schon mal gar nicht nach Abu Dhabi fahren. Wie macht man das denn als Judoka oder wie machst du das?
Also ich habe mich damals für die Bundeswehr direkt entschieden. Das war für mich irgendwie direkt klar, Abitur und dann Bundeswehr, weil es mir persönlich wichtig war, dass ich auf jeden Fall finanziell unabhängig von den Eltern bin oder von irgendwelchen anderen Geldern, sondern ich mir selber meinen Leistungssport finanzieren kann und habe mich dann quasi für die Sportfördergruppe beworben. Hatte das Glück, dass ich auch einen Platz bekommen habe, weil die sind auch sehr rar und beliebt natürlich. Bin auch immer noch Sportsoldatin und das ermöglicht mir wirklich, sich zu 100% einfach dem Sport zu widmen. Und dann gibt's natürlich noch die Sporthilfe, die quasi so mit der erste Förderer überhaupt war. Ich glaube, ab dem ersten Kaderstatus gab's früher ein paar Euro im Monat und das war auch schon mega cool und ist immer noch auch an der Seite, also das ist so ein bisschen der treue Partner von klein auf und die Bundeswehr macht mir halt ja diesen professionellen Leistungssport einfach möglich und die ja einen freien Kopf für den Sport.
Nun hat ja jeder Sportler so einen Weg im Kopf, wie man da hinkommt, wo man hin will, also bei dir zu Gold, und weiß aber auch genau, darauf hätte ich jetzt wenig Bock, wenn das in der Zwischenzeit mal im Weg stünde. Gibt's das auch bei dir oder ist dir das komplett egal?
Naja, mir ist bewusst, dass auf jeden Fall der Weg zu so einer großen Goldmedaille, der ist schwer. Ich meine, deshalb erreicht den auch nicht jeder. Also, und ich glaube, es ist egal, bei welchem Wettkampf oder Turnier, wenn du dir ein hohes Ziel steckst, dann musst du auch einfach bereit sein, einen harten Weg zu gehen. Ich meine, da oben sind dann wird's dünner, die Luft, da werden die Prozentzahl weniger und deshalb, ja, also nehme ich das einfach an, ich überlege gar nicht, möchte ich jetzt nicht oder was auf dem Weg passieren könnte, ist doof oder es wird ja hart, möchte ich, also ich weiß, dass es hart wird und ich weiß, dass es kein Kinderspiel ist und bin aber auch bereit, den Weg zu gehen, weil ich möchte ja diese besondere Medaille und die kriegt man, glaube ich, auch nur, wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen.
Also hast du keinen quasi Angstgegner, dem du am liebsten aus dem Weg gehen möchtest?
Nee, weil am Ende des Tages musst du jeden schlagen, wenn du oben stehen willst. Also natürlich gibt's immer Leute, wo man sagt, ah, die liegt mir ein bisschen besser, die nicht. Aber beim Judo ist alles offen, alles möglich. Ist auch das Schöne beim Judo. Jede Sekunde zählt, kann für dich sein, kann gegen dich sein. Und deshalb nehme ich jeden Gegner an. Ich stelle mich jede Herausforderung auf dem Weg zur Medaille und gebe mein Bestmögliches. Also ich glaube, mit der Einstellung darf man jetzt gar nicht hinreißen. Oh, die möchte ich eigentlich nicht, weil genau dann kriegt man sie wahrscheinlich und denkt sich so, Mist. Und das
in der ersten Runde so ungefähr.
Ja, genau. Deshalb bin ich einfach bereit für alles, was kommt. Ich stelle mich jedem und nehme alles an. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Einstellung auch hat.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung. Und dann hoffen wir mal, dass du nach Paris fahren kannst und dass du dann den einen Sieg mehr kriegst als beim letzten Mal und es dann nicht Bronze wird, sondern Gold.
Ja, das wäre schön.
Ja, und wir haben natürlich noch über mehr geredet im langen Interview, wie immer. Unter anderem auch über die Bundeswehr und was das für sie bedeutet und wie viel besser es ist, bei der Bundeswehr zu sein, als es nicht zu sein. Mhm.
Dann hören wir da doch mal rein. Und wir haben heute Frauenpower in der Sports Hour.
Ist mir auch gerade aufgefallen.
Ja, aber die performen alle so super. Und vielleicht toppen wir das jetzt noch mit einer Weltmeisterin. Was hältst du denn davon?
Ja, ist nicht verkehrt.
Warum nicht? Weltmeisterin in der Sportstunde. Wir reden mit der Schwimmerin Angelina Köhler. Im Februar, also gar nicht so lange her, in diesem Jahr hat sie nämlich Gold gewonnen in Katar über die 100 Meter Schmetterling. Sie ist damit die erste deutsche Weltmeisterin seit 2009. Sie war nicht nur Weltmeisterin, sondern auch hier in der Sportstunde Sportlerin der Woche. Erinnerst du dich? Ja. Mhm. Welcher Titel wird dir mehr bedeuten? Ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren. Sie ist damit, wie gesagt, die erste Deutsche seit 2009. Im WM-Halbfinale war sie schon richtig gut drauf, hat sie den deutschen Rekord verbessert. Also Angelina Köhler, sicherlich jemand auch, den man auf dem Zettel haben muss für die Olympischen Spiele. Aber jetzt haben wir am Wochenende erstmal die deutschen Meisterschaften. Und da gibt es dann vom Deutschen Schwimmverband die sogenannten Pool-Interviews.
Wie, das Interviews heißt nicht, im und am Pool?
Genau. Das heißt jetzt nicht, dass ich mir ein Badehöschen angezogen habe, mit Mikro bewaffnet zu Angelina Köhler ins Wasser gestiegen bin, um ein Interview zu führen. Nein. Ja. Aber dieses Pool-Interview heißt, es gibt einen Termin, wo sich die Journalisten zuschalten dürfen, Fragen stellen dürfen und die Angelina Köhler durfte sie dann beantworten. Deswegen hört ihr im nächsten Interview auch andere Stimmen. Lasst euch nicht da irgendwie verunsichern. Es geht ja auch um die Antworten und nicht um die Fragen. Nicht wahr? In diesem Sinne, Angelina Köhler, die Weltmeisterin bei uns in der Sportstunde.
Angelina Köhler, die Weltmeisterin von Doha und nicht zu vergessen auch die Kurzbahn-Europameisterin aus dem Dezember. Es werden die ersten deutschen Meisterschaften, wo du genau so vorgestellt werden wirst als Weltmeisterin. Bekommst du immer noch Gänsehaut bei einem Gedanken daran und inwieweit hast du das Ganze schon verarbeiten können?
Also, ja, ich habe schon ein bisschen verarbeiten können auf jeden Fall, mehr als jetzt direkt danach, ist ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall und ich gucke mir auch noch gerne meine Medaille an, die steht bei mir auch im Schrank und ich denke auch immer noch gerne über den Moment nach und ja, ist eine tolle Erinnerung auf jeden Fall und ist immer noch toll, die Bilder zu sehen und da kommen auch die Emotionen immer noch ein bisschen hoch. Aber ich bin jetzt auch in voller Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und jetzt ist der Blick auf jeden Fall nach vorne gerichtet.
Ist das schwer gewesen, so einen Riesenerfolg, so einen Weltmeistertitel, ja, ich sag mal, einfach abzuhaken, weil eben ein noch viel größeres Highlight mit Olympia kommt in diesem Jahr?
Auf jeden Fall. Also es ist schon nicht einfach, weil normalerweise geht man immer in die Sommerpause nach so einem riesen Event, sage ich mal. Und aber ja, ich habe viel mit meiner Psychologin gearbeitet, um es alles so ein bisschen zu verarbeiten. Und ich würde sagen, jetzt bin ich wieder voll im Fokus und war im Trainingslager in Fogomö. Und da war ich auch so ein bisschen abgeschottet von allem und wir konnten super toll trainieren. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich nochmal auf das Wesentliche jetzt zu konzentrieren.
Auf den Langstrecken war man es ja gewohnt, dass da wirklich viel Qualität ist im deutschen Team. Aber man sieht da jetzt einen Schwung auch auf ganz anderen Strecken, auf kürzeren Strecken. Wie erlebst du das und wie, ja, was macht das auch mit euch, dass da einfach wieder was geht?
Vor allem Lasse macht einen sehr guten Job mit uns. Also als Trainer, das muss man auch immer wieder betonen, dass Lasse sich da unfassbar viel Mühe gibt mit uns. Und wir sind ja auch echt ein starkes Team in Berlin. Ich hoffe, dass wir viele Qualis haben werden für die Olympischen Spiele. Und aber ich freue mich natürlich auch für alle anderen. Wir sind ein Mittelstreckenteam oder Sprintteam und es ist immer schön. Wir kommen ja auch öfter mal zusammen übers Jahr und trainieren dann zusammen, zum Beispiel im Warendorf oder halt auch davor gab es Sprint- und Mittelstrecken-Lehrgänge, wo man sich dann als Team zusammentrifft. Und ja, ich freue mich und das ist immer toll, auch jetzt in meiner Position zu stehen und sagen, weil ich bin ja sicher dabei, aber jetzt kann ich so, ich freue mich jedes Wochenende in die Listen zu gucken und zu gucken, was ist jetzt los, was geht ab? Und auch in Texas und San Antonio war ja auch schon ein paar schnelle Zeiten, vor allem jetzt, es ist immer so schön, bei Olympischen Spielen oder im Olympiajahr kommen immer Leute hoch, die man gar nicht kennt, zum Beispiel Nicole Meyer. Habe ich vorher noch gar nie sowas von gehört und die kommen jetzt hoch und schon 1,58,3 auf 200 Freistil. Wow, okay, und bringen sich dann auch wieder ins Spiel und das finde ich so toll an der Olympiasaison und auch toll, dass das jetzt ja wieder möglich ist.
Angelina, nach 15 Jahren Durchstrecke wurdest du Weltmeisterin. Wie hat sich weg von Trainingsarbeit denn dein Leben geändert? Sind viel mehr Leute mehr aufmerksam auf dich geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also es waren ja jetzt auch, sag ich mal, ein paar Mediaauftritte dabei. Ich war ja auch im Sportstudio und klar wird man als Person jetzt auf einmal anders wahrgenommen. Man ist nicht mehr nur die Person, sondern man ist auch mal Weltmeisterin. Und damit muss man auch erstmal klarkommen. Und es ist schon, das heißt, klar, einige würden es vielleicht super fern sagen, wow, ich bin jetzt immer als Weltmeisterin erkannt, aber manchmal will man das gar nicht so. Manchmal möchte man nur die Person Angelina Köhler sein und nicht Weltmeisterin. Und das war schon am Anfang ein bisschen schwierig, damit klarzukommen und es nicht so ein bisschen als Bürde zu sehen, sondern halt als Anerkennung. Und das dauert aber ein bisschen und da ist Zeit einfach eine große Rolle. Und ich sehe es halt auch viel mehr auch als meine, ja, sozusagen, dass ich auch ein Vorbild sein kann für die ganzen Kids. Das ist mir ganz besonders wichtig und denen zu zeigen, okay, hey, ihr könnt es auch. Es ist, wenn ihr fleißig trainiert und das ist mir ganz, ganz wichtig dabei.
Die Erwartungshaltung ändert sich dann natürlich auch ein bisschen. Ist der Rucksack, den du damit nach Paris nimmst, ein bisschen größer?
Also ich glaube, viele denken jetzt, oh, sie wird als Favoritin anreisen oder so, aber ich bin da total entspannt. Ich meine, ja, nur weil ich jetzt Weltmeisterin geworden bin, das heißt, Olympische Spiele sind nochmal ein ganz anderes Feld und da zählt wirklich am Ende, wer die Nerven dann behält am Start und da muss auch alles passen, man darf nicht krank werden, die Saison muss gut verlaufen, also die Weltmeisterschaften haben wirklich, es war der perfekte Zeitpunkt, es hat perfekt gepasst vom Leistungsstand her und zwar eine Momentaufnahme, das kann immer anders sein, aber ich habe einfach nur Spaß am Schwimmen und mir kann nichts passieren, so die Saison, egal wie die Olympischen Spiele verlaufen, die Saison ist so oder so gut gelaufen, ich meine Weltmeisterin, deswegen kann ich da ganz entspannt anreisen und die Zeit da genießen und das Beste draus rausholen, hoffe ich.
Ich durfte schon mit einigen Sportlern und Sportlerinnen sprechen, die sich qualifiziert haben für Paris. Da habe ich mal gefragt, auf was freust du dich eigentlich am meisten? Die einen sagen auf die Eröffnungsfeier, die anderen sagen auf den Wettbewerb. Wie ist es denn bei dir?
Ja, die Eröffnungsfeier werde ich wahrscheinlich sehen können, weil ich direkt am nächsten Tag schwimme. Und deswegen wird die Eröffnungsfeier wortwörtlich ins Wasser fallen. Aber ich hoffe, ich habe dann die Closing-Zeremonie dann werde ich miterleben. Und da gehen die Wettkämpfe ganz einfach vor. Und natürlich freue ich mich am meisten auf meinen Start oder auf meine Starts, auch die Staffeln und vielleicht dann auch die 200, je nachdem. Und und dann auf die letzte, ich hoffe, wir dürfen noch ein bisschen länger bleiben, also dürfen die kompletten Olympischen Spiele da sein, sodass ich noch ein bisschen die anderen Sportarten mir angucken kann und noch ein bisschen durch Paris schlendern kann und vielleicht ein oder andere Croissant essen kann.
Wo ist die Goldmedaille gelandet? Kommt die vielleicht sogar mit nach Paris als Glücksbringer?
die Goldmedaille liegt jetzt bei mir im Schrank, die ist so ein bisschen aufgebahrt, aber eigentlich wollte ich die noch schön einrahmen und bei mir aufhängen, aber da brauche ich erstmal noch einen schönen Rahmen für. Und mitnehmen werde ich sie nicht, weil ich mal ein bisschen chaotisch bin. Am Ende geht die noch verloren. Das wollen wir nicht. Deswegen bleibt sie schön hier ordentlich bei mir in der Wohnung, damit sie nicht verloren geht oder womöglich noch zerkratzt wird oder sowas. Das können wir bei mir auch vorstellen. Deswegen bleibt sie bei mir im Schrank und gibt mir von hier aus Glück.
Was eben gesagt, manchmal möchtest du lieber als Angelina Köhler wahrgenommen als Person und nicht als Weltmeisterin. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Ist es so, dass du dich da quasi reduziert fühlst auf deine sportliche Leistung und nicht als Person gesehen wirst? Oder geht es darum, dass du lieber manchmal nicht erkannt werden würdest und in Ruhe gelassen werden würdest? Oder wie hast du das genau gemeint?
Ja, also nicht, dass ich in Ruhe, ich werde gerne angesprochen, das ist nicht das Problem, dass ich nicht gerne rede oder dass ich mich nicht gerne mit Leuten unterhalte. Aber einfach, ja, einfach als Person, dass man nicht nur Weltmeisterin ist, weil man ja nur dieser Titel da steht, sondern es ist ja auch mal eine Person dahinter. Und wenn man diesen Hype um eine Person, das wäre schon so ein großer Hype dann auf einmal, der dann gekommen ist, dann wird man schnell auf diesen Weltmeistertitel reduziert und nicht mehr auf die Person, die dahinter steht. Und alle wollen auf einmal was mit dir zu tun haben, aber nicht, weil du bist, sondern einfach nur, weil du Weltmeisterin bist. Und das war für mich, die sehr, sehr viel die letztes halbe Jahr an sich selber gearbeitet hat, sehr viel mentales Training auch gemacht hat und auch zu sich gefunden hat, würde ich mal sagen. Dann eine ganz neue Erfahrung. Und ich glaube, mein altes Ich hätte das total toll gefunden, so viel Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ja, mein neues selbstreflektiertes Ich fand das war auf einmal ein bisschen erschreckt und war so, okay, krass. Das brauche ich eigentlich gar nicht. So, ich war auch zufrieden mit meinem Leben vorher. Und das war auf einmal sehr, sehr viel. Und das musste ich dann alles erstmal ein bisschen verarbeiten und erstmal ja klarkriegen, was es überhaupt bedeutet und was damit überhaupt gemeint ist. Und es war auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Man denkt ja immer, also ich habe immer gedacht, oh, einmal Weltmeisterin muss man sein oder immer, wenn man diese Medaillen schafft, dann hat man es geschafft, aber das stimmt überhaupt nicht. Also es kommt immer wieder neue Arbeit irgendwie dazu und es wird trotzdem, also das ist so eine Illusion, von der man ausgeht und man ist trotzdem noch die gleiche Person und es ändert sich nichts und nur dass auf einmal super viel Aufmerksamkeit auf einem ist und damit muss man ja erstmal umgehen lernen.
Angelina, du erzählst ja immer, finde ich auch sehr, sehr berührend von dieser Wechselwirkung, was du nach außen gibst und was dann auch zurückkommt. Was hat sich an deinem Leben jetzt verändert? Was ist leichter, was ist schwieriger geworden durch den Erfolg und auch den Bekanntheitsgrad?
Naja, schwieriger ist halt geworden, man hat halt viel mehr Medienarbeit, sag ich mal so. Man hat jetzt eine Pressekonferenz, dann hatte ich Sportstudio, dann war ich noch bei Weiß dann sowas. Und es ist alles super, super cool und es macht auch super viel Spaß. Aber es ist natürlich auch Energie, die da flöten, also ja, verloren geht und die man nicht ins Training stecken kann. Aber ja, sonst deswegen ist es halt so ein bisschen das Problem, aber sonst macht es halt natürlich super viel Spaß und ich bin dann teilweise zum Beispiel nach Hamburg gefahren, so wer weiß denn sowas, und dann komme ich zum Training und war völlig, völlig fertig, weil das alles so viel war und dann muss das Training ein bisschen angepasst werden und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger und man muss das alles managen ordentlich, dass man alles unter einen Hut kriegt, man hat viele Mails zu beantworten, jeder möchte, also man möchte ja auch jedem gerecht werden, der da einem auf Instagram schreibt, eine Nachricht schreibt, das sind teilweise nach meinem WM-Titel waren das 2 oder 3 Nachrichten, die man erstmal beantworten muss und das ist dann teilweise nicht ganz so einfach und wenn man da nicht sofort antwortet, sagen die Leute, ja, warum antwortest du mir nicht, und das ist halt einfach zusätzlicher Stress, der man sonst ja nicht hat, so, und aber trotzdem ist es dann toll, wieder tolles Feedback zu bekommen von den Leuten, die mir schreiben und wo dann die Mütter mir schreiben, die Kinder mir schreiben oder wo man dann sagt, wo die Kinder so sagen, wow, so, die ist Weltmeisterin und sich so ein bisschen ja, so ein Vorbild sein kann für die Leute und natürlich, dass ich mir halt mein Traum erfüllt habe, so, ne, wer erfüllt sich nicht gern seinen Kindheitstraum und kann sagen, okay, ich bin einmal in meinem Leben Weltmeisterin geworden, das ist natürlich das Beste überhaupt eigentlich auch mit.
Die Weltmeisterin Angelina Köhler.
Die eine ist eine der besten Judoka der Welt und die sagt so, ja, ist mir relativ latte. Als eine der besten Schwimmerinnen der Welt scheint sowas ein leichteres Problem zu sein.
Da ist jeder anders, ne? Und jeder muss damit auch selber klarkommen. Da geben wir keine Tipps, nicht wahr? Nee. Aber sie hat sich auch sportlich noch geäußert, weil sie auch die 200 schwimmen wird und sich möglicherweise auch dafür qualifizieren möchte für Paris. Das könnt ihr alles hören im langen Interview, auch die Arbeit mit einer Psychologin, über was die da spricht und so weiter. Spannendes Interview mit der Weltmeisterin in dem sogenannten Pool-Interview. Genau. Demnächst Pool auch mehr.
Anschwimmen.
Aber demnächst gibt's mehr von deutschen Schwimmern und Schwimmerinnen hier bei uns. In der Sportstunde.
Apropos
Schwimmen und Pool. Habe ich mich ja fast versprochen. Du bist Pool, ja. Poolbillard kommt ja jetzt.
Nein. Aber ein Pool und Schwimmen gehört auch zu einer komplizierteren Sportart. Dem modernen Fünfkampf.
Früher. Geh mal auf die Straße. Ja, geh mal auf die Straße und frag mal, nenn mir bitte die 5 Disziplinen im modernen Fünfkampf. Von 100 Leuten, wie viel würdest du wissen?
Ich? Oder was meinst du?
Wenn du jetzt 100 fragen würdest, bei euch in Düsseldorf auf der Kö, gehst du auf der Kö entlang und fragst die Leute, hey Junge, hör mal zu, welche Disziplin hat der moderne Fünfkampf? Wie viel von 100 würden so richtig, ich weiß es nicht.
Also erstmal würden alle wahrscheinlich 5 sagen, aber wahrscheinlich 70 würden die Disziplinen zusammenbekommen. Und wahrscheinlich, meiner Meinung nach, würden ungefähr 99 sagen, da gehört doch Reiten zu.
Ist ja im Moment auch noch richtig so.
Das ist im Moment noch richtig. Allerdings ist es in Paris zum letzten Mal dabei, nach den Problemchen, die es da in Tokio gab. Und deswegen habe ich mich mal mit dem Präsidenten...
Stopp. Erstmal sagst du den allen, die es nicht wissen, auf der Düsseldorfer Kö, welche 5 Disziplinen sind es denn?
Wollte ich doch jetzt gerade.
Ja, wolltest du nicht? Nein.
Habe ich mich mit dem Präsidenten des Verbandes für modernen Fünfkampf über die Sportarten Schwimmen, Degenfechten, noch Springreiten und Schießen, Querfeldeinlaufen, was mittlerweile Laserpistolenrun oder Lasergunrun oder Laserrun heißt, unterhalten. Und was da so beim modernen Fünfkampf in der Wahrnehmung und überhaupt geht. Hallo, ich habe hier heute Dr. Michael Dörr, Präsident des Deutschen Verbands für modernen Fünfkampf, kurz DVMF, mir eingeladen und wir wollten mal über modernen Fünfkampf reden. Hallo.
Hallo, Herr Hoch, vielen Dank für die Einladung.
Moderner Fünfkampf. Sonst für mich so eine Sportart läuft bei den Olympischen Spielen und allem so mit. Kennt jeder, was da los ist. Jetzt eher so im Gespräch, weil es ändert sich sehr viel in den letzten Jahren beim modernen Fünfkampf. Und bringt man den Fünfkampf quasi in die neue Welt, in den postmodernen Fünfkampf quasi?
Ja. Im Moment haben wir es noch mit 2 Versionen des modernen Fünfkampfs zu tun, weil wir uns jetzt endgültig mal verabschieden von unserem Sportkamerad Pferd, der uns praktisch seit dem ersten Olympischen Spielen, wo Fünfkampf zum ersten Mal olympisch war, 1912, verabschieden. Das Jahrhundert der Pferde ist ein für alle Mal vorbei. Und ja, es gab ganz, ganz massive Gründe, warum der damalige Gründer der Olympischen Spiele, der Neuzeit, Baron Pierre de Coubertin, auch diesen Fünfkampf kreiert hat, weil er auch in die klassischen Zeiten geguckt hat, wo er seine Idee auch hergenommen hat. Und da war der Fünfkampf noch ganz, ganz anders. Und er hat das benutzt, um ja so ein, sage ich mal, gesellschaftlich übergreifende Sportart zu kreieren, die dann auch so einen ähnlichen Stellenwert haben sollte wie der klassische Fünfkampf.
War ja, also die ganz klassische Fünfkampf war ja so eine Art Fünfkampf-Version des Zehnkampfs sozusagen. So viel Leichtathletik, Rumgerenne.
Ja, beschränkte sich ja auf Disziplinen, die wir heute aus der Leichtathletik kennen. Damals konnten die solche Sachen wie Schwimmen zum Beispiel oder Fechten, so wie wir es in der modernen Zeit machen, nicht integrieren. Und es waren auch, man muss auch ganz klar sagen, es sind andere Zeiten. Und das ist auch mit ein Grund, warum das dann eben moderner Fünfkampf heißt. Also an die moderne Zeit angepasster Fünfkampf. Das ist natürlich ist ein Begriff, der natürlich dann auch dazu geführt hat, dass man darüber nachdenken muss, wie man den modernen Fünfkampf weiterführt. Und das ist durch einen entscheidenden Einschnitt passiert, bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, obwohl man schon früher darüber nachgedacht hat, dass hier eine drastische Modernisierung erfolgt.
Ja, und da gab es diesen kleinen Zwischenfall von Annika Schleu, dass das mit dem, ja, ich sag mal, zugelosten Pferd nicht ganz so toll war, wie mit einem eigenen es gewesen wäre. Wahrscheinlich man sich da ein bisschen, ja, so ein bisschen dem Stress mit dem Pferd hingegeben hat und alles auf die Barrikaden gegangen ist. Und jetzt wird's neu gemacht quasi.
Ja, ja. Also für mich aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ja in den 1970er Jahren angefangen mit modernen Fünfkampf, weil mich das fasziniert hat. Ich, wie so viele andere Sportler auch, kam ich aus einer völlig anderen Sportart. In meinem Fall war es eine Teildisziplin des Fünfkampfes aus dem Schwimmen. Und musste dann also mit 16 Jahren diese ganzen anderen Disziplinen auch teilweise erstmal erlernen und dann auch durchführen. Und damals war das halt noch so, dass man das Reiten dabei war. Und aus Kostengründen für die Athleten und auch aus Gründen des Aufwandes, den jeder Athlet betreiben musste, wurden von Anfang an nach dem Zweiten Weltkrieg die Pferde verlost. Das heißt, der Veranstalter von Wettkämpfen besorgt Pferde, die vorher getestet werden, auf ihre Tauglichkeit, und dann werden die unter den Teilnehmern verlost. Und es hat natürlich zum Teil auch zu drastischen Verschiebungen geführt, so dass das manchmal sehr ungerecht war. Sie können ein gutes Pferd haben, Sie können ein guter Reiter sein, und trotzdem kann die Harmonie nicht passen, mit dem Pferd, was ich dann seit 20 Minuten kenne, über einen kleinen Parcours zu gehen. Es kann aber auch ganz anders sein, dass ein ganz, ja, eher schlechterer Reiter ein tolles Pferd zieht und über einen Parcours getragen wird, und dann ja, kommt er mit einer vollen Punktzahl nach Hause, und das ist dann irgendwo auch etwas, was so im Sinne der Fairness nicht unbedingt glücklich ist. Man hat sich aber schwer getan, aus traditionellen Gründen, sich von dem Pferd auch schon früher zu verabschieden. Es ist ein schwerer Prozess, wenn man, wir wissen das alle, an was wir gewohnt sind, da hängen wir dran. Ja, und ein Pferd ist halt ein tolles Tier. Ja, und das, was Annika Schleu in Tokio passiert ist, Annika ist eine sehr gute Reiterin, war ja ein Zufall, der für das Pferd sehr gut ausgegangen ist. Das Pferd hat überhaupt keinen Schaden dadurch genommen. Annika verlor dadurch die Goldmedaille, die fast schon sicher geglaubte Goldmedaille. Und für uns war es wirklich ein Hammerschlag, der zu einer guten Entscheidung geführt hat, die uns gezwungen hat, wirklich mal nachzudenken, dass es jetzt an der Zeit ist, hier eine drastische Veränderung zu bringen. Und heute machen wir Obstacle. Ninja Warrior, wie man so schön in den Medien sieht, ja, wenn man einschlägige Sender anguckt. Und das ist ein riesen Hype, was Ninja Warrior weltweit ausgelöst hat.
Ja, genau. Es ist halt jetzt Obstacle Course, Obstacle Running, wie auch immer, Ninja Warrior anstatt Reiten dabei. Noch nicht bei diesen Olympischen Spielen, sondern bei denen danach erst. Und tatsächlich gab es ja schon vorher eine Veränderung, dass ja quasi Schießen und der Querfeldeinlauf zusammengelegt wurde, quasi in so eine Biathlon-artige Disziplin, sage ich mal.
Ja, nee, das ist schon richtig. Das ist eine Biathlon-artige Disziplin. Die Biathleten kennen das mit dem Gewehr. Wir kennen das mit einer Laserpistole. Und dieses Schießen mit einer Laserpistole zu machen, die völlig harmlos und ungefährlich ist, ist schon eine revolutionäre Einführung innerhalb des Fünfkampfes. Dadurch machen wir auch die Sportart einfacher und zugänglicher für Menschen. Wir wissen ja, in Deutschland haben wir sehr harte Waffengesetze. In Amerika ist das wesentlich lockerer, aber wir wissen auch, dass eine Schusswaffe mit Patronen und mit Kugeln drin eine sehr gefährliche Angelegenheit ist. Und eine Laserpistole, so wie wir sie benutzen zum Fünfkampf, ist absolut harmlos. Also da machen sie nichts kaputt mit. Und dann brauchen sie auch keinen Waffenschein. Und das können natürlich dann auch schon junge Athleten, Kinder benutzen, ganz gefahrlos. Und es macht Spaß. Ja? Wir kennen das ja alle von Videospielen, da wird ja auch so mehr oder minder rumgeballert, so aus Jux und Dollerei. Ja, es macht ein bisschen Spaß, egal wie man das jetzt so, sage ich mal, ethisch-moralisch sieht, wenn es da um Ballerspiele geht. Das ist ein ganz anderer Punkt. Aber ich glaube auch, dass gerade dieser Umgang mit einer Laserpistole dazu führt, dass diejenigen, die damit umgehen, sensibilisiert werden dafür, was bedeuten eigentlich Schusswaffen. Und dass das keine harmlose Angelegenheit ist. Und diesen Brückenschlag haben wir geschafft. Da bin ich auch sehr froh drum. Haben den Fünfkampf an der Stelle ein bisschen vereinfacht, weniger aufwendig gemacht und auch wieder Kosten gedrückt. Und jetzt haben wir den großen Hype gemacht.
Ja, stehen denn da noch andere Disziplinen auf dem Prüfstand wegen Kosten, Aufwand? Oder ich meine, Schwimmen ist jetzt nicht so gefährlich wie Reiten oder Schießen.
Schwimmen ist harmlos.
Aber schon Aufwand, erstmal ein Schwimmbecken in der Nähe zu haben, sage ich mal.
Man muss ein Schwimmbecken haben. Wir haben es jetzt so gelöst bei internationalen Wettkämpfen. Der Weltverband, der mittlerweile sehr groß gewachsen ist, hat ein eigenes Schwimmbecken, sodass dieses Schwimmbecken transportabel ist und an verschiedene Orte in der Welt auch transportiert werden kann, mit relativ wenig Aufwand. Wir brauchen ja nicht mehr als 6 Bahnen. Wir haben ja ein Wettkampfformat mittlerweile, wie es früher auch nicht so war. Wir sind mittlerweile in der Lage, einen kompletten modernen Fünfkampf innerhalb von 90 Minuten durchzuziehen. Und in meiner Zeit, als ich begonnen habe, da hatten wir noch an jedem Tag eine Disziplin mit hohem Aufwand zu bekommen. Und das fällt jetzt weg. So, dann, was wir noch haben, ist das Fechten. Und Fechten ist sehr kompliziert, ist mit Sicherheit auch noch ein Relikt aus den früheren Jahren, ist eine sehr, sehr schöne und sehr anspruchsvolle Sportart, hat einen kleinen oder größeren Nachteil. Für jemand, der zuschaut und ein wenig vom Fechten versteht, der kann überhaupt nicht erkennen, was da passiert. Und das ist so der Nachteil. Man muss immer über alles nachdenken und von Zeit zu Zeit muss alles immer auf den Prüfstand. Ist das, was wir da machen, alles noch insgesamt auf der Höhe der Zeit? Insgesamt sage ich für den modernen Fünfkampf ja, ganz deutlich und jetzt umso mehr mit Laser Run und mit Obstacle. Schwimmen ist easy. Fechten, naja, wollen wir mal mit einem Fragezeichen versehen. Wir beschäftigen uns intensiv damit. Es ist, für uns gehört das dazu. So will ich das jetzt mal sagen. Für uns ist das ein wichtiger Teil des modernen Fünfkampf. Wie sich das weiterentwickelt wird man sehen. Muss man sehen. Ja. Eines ist klar, international. Es muss für alle Sportarten gelten. Man muss telegen sein, wenn man weiterhin überleben will. Und es gibt halt Sportarten, die tauchen zum Beispiel in der Sportschau, in der ARD oder im Sportstudio, im ZDF, also um nur mal die Öffentlich-Rechtlichen zu nennen, so gut wie gar nicht auf. Ja. Fünfkampf, da berichtet man darüber normalerweise bei Olympischen Spielen. Und das war's dann. Oder wenn irgendwas Gravierendes passiert, so wie mit dem Reiten von Annika Schleu bei den Olympischen Spielen in Tokio. Das ist dann spektakulär. Ja, das will dann jeder wissen, was ist denn da los?
Ja, und wie man zum modernen Fünfkampf kommen kann, was da sonst so los ist und dass da ja auch noch Europa- und Weltmeisterschaften vor den Olympischen Spielen anstehen. Darüber gibt's mehr im langen Interview mit Dr. Michael Dürr, was tatsächlich sehr gut war.
Darf ich dir noch eine Hausaufgabe geben? Wenn du da schon in dieser Sportart jetzt so fix drin bist. Ich würde ja gerne mal einen Sportler oder eine Sportlerin hören, weil ich glaube, das ist ja ein Trainingsaufwand, den man ja kaum noch vergleichen kann. Ich meine, 5 verschiedene Disziplinen, das ist ja bei der Leichtathletik schon schwierig, aber so, du musst von der Ausrüstung angefangen, bis zur Technik, die du haben musst. Ich glaube, das ist ein Mörderaufwand.
Ist in Arbeit, reden ich aber mit Dr. Michael Dürr auch kurz drüber.
Auch.
Über den Trainingsaufwand, denn der ist nur mit der Hilfe einer gewissen Institution bewältigbar, würde ich sagen.
Mit der Sparkasse, die dir viel Geld gibt, oder?
Genau. Den du einem Sparkassenanzug tragen darfst.
Spannende Sportart, die, da hat er auch vollkommen recht, ja, irgendwo gar nicht in den Medien auftaucht, ne? Ich glaube, was die Sportler und Sportlerinnen da leisten, das ist auch aller Ehren wert.
Wir dürfen halt nicht vergessen auch, dass Pierre de Coubertin, der Erfinder der modernen Olympischen Spiele, diese Sportart als Querschnitt für die Gesellschaft kreiert hat und sie sich eigentlich immer der Gesellschaft anpassen sollte, was sie dann mittlerweile auch tut mit Obstacle Running, Laser Run und so weiter. Und das für mich zu den Olympischen Spielen gehört wie die Luft zum Atmen.
Und vielleicht in 20, 30 Jahren mit ganz anderen Sportarten noch. Dann interessant.
Wie gesagt, Fechten, Wackelkandidat.
So, mein Lieber. History. Und wir brauchen doch ein bisschen Fußball, oder?
Das ist das bisschen Fußball, was wir eingangs erwähnt haben.
Nicht so ein bisschen Fußball. Aber wenn man das immer noch hört, dann schmunzelt man doch. Als erstes, weil ich ihn noch kenne, es sind ein paar Tage her, ich durfte mit ihm zusammenarbeiten, ein fantastischer Mensch, liebe Grüße an Thomas Helmer, der hat am Sonntag Geburtstag, er hat bestimmt schon gefeiert, nachträglich trotzdem von der Sportstunde. Alles Gute, wir singen jetzt nicht, wir wünschen aber, dass es dir gut geht, dass du gesund bleibst und dass wir dich noch ganz viel in den möglichen Formaten, die du vorhast und machst, weiterleben werden.
Wieso reden wir über den Geburtstag von Thomas Helmer? Denn vor 30 Jahren war die Geburtsstunde einer Sache, an der Thomas Helmer beteiligt war, sage ich mal, nämlich dem Phantomtor. Was war passiert? Es gab ein Fußballspiel zwischen Bayern München und dem 1. FC Nürnberg. Das fränkisch-bayerische Derby. In der 26. Spielminute, also tatsächlich relativ früh, meiner Meinung nach, gab es eine Ecke für die Bayern. Und diese Ecke gelangte zu Thomas Helmer. Und daraufhin gab es einen Pfiff, dass ein Tor war gewesen sein solle. Nur der Ball war nie im Tor.
Genau, der gute Thomas hatte technische Schwierigkeiten, sag ich mal jetzt so ein bisschen salopp und hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht und dann rollte der Ball am linken Pfosten vorbei ins Aus. Und der Herr Jablonski auf der Linienrichterseite, auf der anderen Seite, hat tatsächlich gedacht, der Ball war drin.
Ja, und der Hauptschiedsrichter hatte auch gedacht, der Linienrichter würde ein Tor an, ein Abseitssituation anzeigen, wurde dann aber darauf hingewiesen, dass er ein Tor anzeigte, und wurde erstmal Tor entschieden.
Ja.
Die Bayern gewannen haben gewonnen. Das Spiel 2-1.
Ja.
Danach wurde der grüne Tisch ausgepackt, sage ich mal.
Ja. Zu Recht.
Zu Recht, ganz klar. Nürnberg reichte Protest ein und dem Protest wurde stattgegeben, sodass es ein Wiederholungsspiel gab, was die Bayern dann 5-0 gewannen. Also ja, mit dem Phantomtor hätte man, glaube ich, besser geleben können.
Als mit dem vom Ergebnis her, ja. Das heißt ja, dass wir nächste Woche, weil das Wiederholungsspiel war am 3. Mai, in der nächsten Woche ja eigentlich auch schon History hatten. Dann machen wir History. Hey, das berühmte Wiederholungsspiel. Ja. Bayern gegen Nürnberg. 5-0 ging es aus. Ja, es wurde vorher schon mal gespielt.
War dieses Phantomtor der Grund, warum man sich über sowas wie Torlinientechnik und Videoreferees und so mal ernsthafte Gedanken machte, weil das tatsächlich damals auch in anderen Sportarten schon teilweise experimentiert wurde oder dabei war oder wieder verändert wurde oder wie auch immer, um dann heutzutage Torlinientechnik und Videoschiedsrichter bei so ziemlich jedem Spiel zu haben.
Und ehrlich, ich meine, es ist immer noch nicht ausgereift, aber eigentlich sowas wie ein Phantomtor wird es nicht mehr geben. Und das ist ja eigentlich auch gut so.
Nee.
oder?
Es gab ja auch mal ein Phantomtor, wo der Ball tatsächlich im Tor war, aber durchs Außennetz im Tor landete und man da minutenlang drüber diskutiert, ob es ein Tor war oder nicht.
Das war, glaube ich, in Hoffenheim, meine ich. Kann das sein? Aber da fallen mir noch zwei Sachen ein. Nationalmannschaft über Wembley brauchen wir nicht mehr reden, ne? Aber sollte haben die Deutschen nicht nochmal gegen England gespielt, als Manuel Neuer im Tor stand und der Ball war so klar.
Wo die Torlinie so gleich das Oval beschrieb.
Heidewitzke, haben 60.000 im Stadion gesehen, dass er drin war, aber der Schiedsrichter nicht. Da gab es keinen Videobeweis, also gab es kein Tor für England. Das war ja dann schon die Gerechtigkeit nach 66, die wir dann erlebt haben.
Heutzutage aber deswegen, würde es beim Schiedsrichter piepen. Oder
genau. Vibrieren. Oder einer aus dem Kölner Keller würde sagen, ey, Junge,
guck's dir nochmal
an. Nix, guck's dir nochmal an. Deswegen echt liebe Grüße mal an die, die im Videokeller in Köln sitzen. Ihr habt's auch nicht so einfach, aber es ist gut, dass es euch gibt, das sag ich mal. Ich breche für ja, die auch Lanze.
Eigentlich allen anderen Sportarten, wo es sowas wie Video Assistant Referees gibt. Ihr seid super und es ist tatsächlich eine bockschwere Aufgabe, wie man dann teilweise sieht, wenn man in anderen Sportlern die ganzen Zeitlupen sieht und dann sieht, dass eine von 10 Zeitlupen eventuell die Situation klären könnte.
Und gerade, wir haben es erwähnt, in diesen Phasen, wo es so spannend wird, so geht um Aufstieg, Abstieg, internationales Geschäft, es geht um Kohle ohne Ende und es ist nicht alles Gold, was glänzt, das wissen wir, aber im Prinzip ist es dann doch durch diese Technik gerechter geworden. Und am Wochenende, am kommenden, brauchen wir vielleicht auch den einen oder anderen technischen Support. Oder?
Ja, so wird ja beim Eishockey jedes von der Übertorkamera kurz geguckt, ob der Puck auch wirklich hinter der Linie war oder nicht. Denn in der DEL wissen wir nächstes Wochenende oder nächste Woche, wer der Meister ist.
Bei den Volleyballern genauso. Berlin oder Friedrichshafen bei den Männern. Stuttgart oder Schwerin bei den Frauen. Ja.
Im Fußball wissen wir es eh schon.
Da wissen wir, wer deutscher Meister ist, aber in den unteren Ligen. Aachen kann in die dritte Liga aufsteigen.
Ulm in die zweite.
Wenn es gut läuft, auch in die zweite. Ja. Und dann haben wir darüber berichtet heute, ne?
Judo, wer wahrscheinlich schon mal qualifiziert ist.
Da gucken wir mal drauf, ob wir Medaillen holen, ne? Judo eben in Zagreb. Und genau, verbunden mit der Olympia-Quali. Vielleicht kriegen wir da auch noch jemanden. Ne? Müssen wir mal schauen, was da passiert am Wochenende. Die Schwimmer dann sind in Berlin.
Schwimmmeisterschaft, genau. Hm. Turnermeisterschaft. Europameisterschaft in Rimini. Was haben wir noch?
Die Ruderer haben auch eine Europameisterschaft im ungarischen Szeged. Und die Formel 1 läuft da schon. Die DTM startet. Da sind wir auch dran, dass wir da gute Gäste kriegen demnächst. Also es gibt so viel zu gucken.
Ja, wie ich glaube ich mal schon mal sagte, hier gefühlt ist jeden Tag irgendwo eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft im Moment, dank der Olympischen Spiele.
Genau. Und wer noch ein Sofa braucht, um das alles zu gucken, du hast eins im Keller, was du loswerden willst. Hier die Telefonnummer.
Nein, das ja, ist so ein Sofa schon braucht auf dem Weg, ne? Zum Sperrmüll.
Ah, okay. Also, zu spät. Also, viel gucken, vielleicht auch selber Sport treiben und dann nächste Woche bringen wir euch wieder auf den Laufenden, würde ich sagen.
Genau.
Und wir haben Spannendes vor. Spannendes vor.
Eine Menge.
Eieieiei.
Vielleicht finden wir ja auch noch eine andere Sportart beim Fünfkampf. Vielleicht finden wir auch den Sechskampf, wer weiß.
Heidewitzka. Oder wir machen einen Vierkampf raus.
Oder Sechskampf mit dem Sechskant. Ha, ha, ha.
Oh. Leute, ich glaube davor.
Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Ja, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Zu sagen. Nächste Woche. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.